Wusstest du eigentlich, dass, also wenn man das antike Hebräisch mal ganz wörtlich übersetzt, dass in der Bibel, genauer in Exodus, schwarz auf weiß steht, dass Gott eine knapp 2 Meter lange Nase hat? Kein Witz?
Ja, das klingt auf den ersten Blick wirklich völlig absurd, oder? Aber es ist in Wahrheit einer der genialsten Einblicke in die antike Psychologie. Willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Genau, schön, dass du wieder mit dabei bist auf dieser Entdeckungsreise. Wir tauchen heute tief in die Aufzeichnungen von John Oswald ein. Und zwar geht es um die Jesaja Kapitel 26 und 27.
Und unsere Mission heute ist es, aus diesen sehr alten Texten extrem lebensnahe Lektionen für uns heute zu ziehen. Also es geht auch Dinge wie echtes Vertrauen, den Wahnsinn von Frieden, also Shalom, und wie man Ordnung in sein ganz persönliches Chaos bringt.
Aber gut, da muss ich direkt einhaken. Zurück zu dieser 2 Meter langen Nase. Das musst du mir erklären. Also ich dachte zuerst, es geht um einen guten Riecher für Sünde, weißt du? Dass Gott alles aus meilenweiter Entfernung riechen kann oder so.
Ja, das ist ein guter Versuch. Aber nein, es geht hier um pure Physiologie. Es geht darum, wie die antiken Hebräer Emotionen verstanden haben. Die haben ganz simpel beobachtet, was mit dem Körper passiert, wenn Wut in einem aufsteigt.
Okay, also Blutdruck steigt, man atmet schwerer.
Genau. Die Nasenflügel beben, das Gesicht wird rot und die Nase wird im wahrsten Sinne des Wortes heiß.
Ah, verstehe. Also ist Hitze in der Nase quasi gleichbedeutend mit Zorn?
Exakt. Und wenn du jetzt jemanden beschreiben willst, der extrem geduldig ist, also jemand, bei dem es ewig dauert, bis er wirklich wütend wird, wie machst du das in einer Kultur, die so stark in physischen Bildern denkt?
Naja, man sagt, seine Nase muss unglaublich lang sein.
Richtig.
Damit die Hitze ewig braucht, um von innen bis ganz nach vorne zur Nasenspitze zu wandern.
Wahnsinn, das ist echt ein fantastisches Bild. Aber, und da bin ich jetzt mal kritisch, wenn wir in unseren modernen Bibeln aufschlagen, steht da einfach nur, Gott ist geduldig oder langmütig. Rauben wir dem Text damit nicht diese ganze archaische, poetische Wucht? Ich meine, das ist ja, als würde man Shakespeare in so nüchternes Behördendeutsch übersetzen, nur damit es sofort jeder kapiert. Verlieren wir da nicht etwas Essentielles?
Das ist ein extrem guter Punkt und genau das ständige Spannungsfeld in der Sprachwissenschaft. Oswald adressiert dieses Problem auch. Es gibt eben keine rein wörtliche Übersetzung, die gleichzeitig den Sinn perfekt transportiert. Ich meine, würdest du heute jemandem sagen, du hast eine lange Nase? Woran denkt der?
An Pinocchio und ans Lügen, genau. Nicht an Geduld. Man braucht also zwingend 2 Lesebrillen. Die wortgetreue Übersetzung, die zwingt uns, in die fremde Kultur einzutauchen und uns an diese Andersartigkeit zu reiben.
Und die sinngemäße Übersetzung lässt uns den Text dann flüssig verstehen?
Richtig, man braucht die genauen Details für das tiefe Studium, aber den Fluss für das große Ganze. Und genau das machen wir heute auch mit Jesaja.
Ja, und wenn man diese raue Bildsprache erst einmal verstanden hat, liest sich der Rest von Jesaja völlig anders. Plötzlich sieht man keine wolkigen Konzepte mehr, sondern extrem reale Festungen. Oswald spitzt das in seiner Analyse der Kapitel 24 bis 27 ja auf einen massiven Kontrast zu. Er spricht von 2 sehr spezifischen Städten.
Ja, dieser Kontrast ist quasi das Rückgrat der ganzen Theologie hier. Wir haben auf der einen Seite die, wie er sie nennt, Stadt der Erde.
Okay, und was genau ist das?
Das ist das absolute Kondensat menschlicher Arroganz. Eine Struktur, die komplett auf menschlicher Stärke, auf Unterdrückung und der Illusion von Autonomie aufgebaut ist. Und laut Text ist sie dazu verdammt, in Trümmern zu enden.
Und auf der anderen Seite
steht die Stadt Gottes. Und das literarisch Faszinierende ist hier, die Bibel beginnt ganz am Anfang in Genesis mit einem Garten, also Eden, aber sie endet nicht wieder in einem Garten. Sie bewegt sich auf eine Stadt zu, auf eine vollendete, organisierte Gemeinschaft.
Und die Mauern dieser Stadt sind nicht aus Stein gebaut, richtig? Oswald hebt ja hervor, dass die Rettung selbst, die Erlösung, die Mauer ist. Das ist ein völlig anderes Konzept von Sicherheit. Und dann, in Kapitel 25, wird da dieses unglaubliche Fest beschrieben. Ein Fest für alle Völker, bei dem der Tod besiegt wird.
Genau, das ist ein zentrales Bild.
Aber und das ließ mich aufhorchen, Oswald zieht hier eine sehr harte Linie. Auch wenn da von einem Fest für alle die Rede ist, wischt er diese moderne Idee vom Universalismus sofort vom Tisch.
Ja, weil der Universalismus davon ausgeht, dass am Ende ohnehin alle gerettet werden. Völlig unabhängig von ihren Entscheidungen hier auf der Erde. Das klingt nach einem sehr schönen, versöhnlichen Happy End.
Aber der Text gibt das nicht her.
Schlichtweg nein. Oswald verweist da direkt auf das Schicksal von Moab in diesen Texten. Moab wird bildlich gesprochen in einen Misthaufen getreten. Und zwar nicht, weil Gott willkürlich grausam ist,
sondern weil Moab sich schlichtweg weigert, seinen extremen Nationalstolz aufzugeben. Sie wählen ihren Stolz über die Rettung. Puh, und genau da stolpere ich als moderner Leser. Stell dir vor, du stehst buchstäblich vor den Toren einer perfekten, schmerzfreien Ewigkeit. Die Tür ist offen. Wer bei klarem Verstand würde da sagen, nein, danke, ich bleibe lieber draußen in den Trümmern. Das ergibt psychologisch doch überhaupt keinen Sinn.
Und an diesem Punkt wird's tiefgreifend unbequem, weil es uns mit der absoluten Radikalität unseres freien Willens konfrontiert. Oswald schlägt hier eine echt brillante Brücke zu C.S. Lewis, zu seinem Buch Die große Scheidung.
Oh ja, diese Analogie ist so schmerzhaft präzise.
Für alle, die uns zuhören und das Buch nicht kennen, Lewis beschreibt da eine Art Busausflug. Geisterhafte Bewohner der Hölle machen einen Trip in den Himmel. Und man würde ja erwarten, dass die aussteigen, jubeln und nie wieder zurück wollen.
Absolut.
Aber das Gegenteil passiert. Die Realität des Himmels ist so dicht, so massiv und echt, dass sich das Gras für ihre durchsichtigen, geisterhaften Füße anfühlt wie rasiermixerscharfe Klingen. Alles ist zu hell, zu real.
Und sie merken dann, dass sie, um dort bleiben zu können, ihre geliebten irdischen Identitäten ablegen müssten, oder? Also der Intellektuelle, der sich immer über andere erhebt. Oder der Künstler, dem sein Ruf wichtiger war als die Kunst selbst.
Genau das. Sie müssten ihre Egos komplett aufgeben. Und in Lewis' Geschichte entscheiden sich bis auf eine einzige Ausnahme alle Geister dafür, lieber wieder in den düsteren Bus zu steigen. Sie kehren freiwillig in die selbstgewählte Isolation der Hölle zurück, weil sie den Gedanken nicht ertragen, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen.
Krass. Das bedeutet also, unser eigener menschlicher Wille kann Gottes Willen in Bezug auf unser Leben tatsächlich übertrumpfen?
So ist es.
Die absolute Respektierung unserer Autonomie.
Ein echt erschreckender Gedanke, ja. Die Tür zur Stadt Gottes steht weit offen. Aber man muss sich eben entscheiden, hineinzugehen und die Bedingungen dieser Stadt zu akzeptieren. Man kann seine eigenen Ziegelsteine des Stolzes nicht mit reinnehmen. Die Mauer besteht ja bereits aus perfekten Steinen der Rettung.
Was uns unweigerlich zu der Frage führt, wenn das so unfassbar schwer ist, wer schafft es denn überhaupt da rein? Also was zeichnet diese Menschen aus? In Jesaja 26 werden ja vier ganz spezifische Eigenschaften genannt.
Ja, erstens ist das Gerechtigkeit. Und das meint nicht einfach juristische Korrektheit, sondern so eine tiefe Übereinstimmung mit dem, was moralisch richtig ist. Zweitens, Treue oder Verlässlichkeit, also eine absolute Beständigkeit im Charakter.
Okay, und drittens?
Drittens ist ein unerschütterlicher, fester Fokus. Und viertens, Vertrauen. Und hier gibt es ein Detail, das unsere westliche Vorstellung von Glaube echt herausfordert. Im antiken Kontext des Alten Testaments ist Vertrauen fast immer ein Synonym für Warten.
Warte mal?
Warten ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir heute tun, wenn wir ein Problem haben. Wir wollen es fixen. Und zwar sofort. Genau da liegt der Knackpunkt. Echtes Vertrauen bedeutet hier, Gott das Problem auf seine Art und in seiner Zeit lösen zu lassen. Es ist der Verzicht auf diesen panischen Impuls, vorauszustürmen und die Kontrolle mit Gewalt an sich zu reißen. So wie es König Ahas in den Kapiteln zuvor vergeblich versucht hat.
Ich möchte noch mal kurz auf diese dritte Eigenschaft zurückkommen. Diesen festen Fokus. Diese Idee von Unerschütterlichkeit erinnert mich an diese irre Geschichte über den Meilenläufer Jim Ryan, die Oswald da aufgreift. Das erklärt die Mechanik von Fokus so unfassbar gut.
Ja, erzähl mal.
Also, Ryan lief ein entscheidendes Rennen. Er ist auf der Zielgeraden und liegt wirklich meilenweit vorn. Den Sieg kann ihm eigentlich niemand mehr nehmen. Und er stolpert nicht über eine Hürde oder tritt in ein Schlagloch. Weißt du, was passiert?
Er guckt zurück, oder? Ja,
genau. Er lässt zu, dass sich sein Fokus für den Bruchteil einer Sekunde verschiebt. Er fragt sich, wo ist eigentlich die Konkurrenz? Wie groß ist mein Vorsprung? Er dreht den Kopf, schaut über die Schulter, verliert seinen Rhythmus, verheddert sich auf der Aschebahn und fällt hin. Er wird am Ende nur Dritter.
Das ist wirklich ein perfektes psychologisches Modell für geistliches Scheitern. Er wurde nicht von einem externen Feind besiegt, sondern nur von seiner eigenen zerstreuten Aufmerksamkeit.
Und das ist genau der Punkt. Wir stellen uns Angriffe immer so dramatisch vor. Weißt du, der Teufel, der uns einredet, eine Bank auszurauben oder unser Leben durch einen Riesenskandal zu ruinieren. Aber Oswalds Analyse zeigt, oft reicht es völlig, wenn etwas unseren Fokus einfach nur in 1000 kleine Richtungen zerstreut. Du fällst nicht, weil du extrem böse bist. Du fällst, weil du dich auf dem Weg zur Ziellinie ständig fragst, was dein Nachbar gerade macht.
Absolut. Und wenn dieser Fokus auf das eigentliche Ziel aber intakt bleibt, dann entsteht dieses Resultat, das im Hebräischen mit Shalom, Shalom beschrieben wird.
Shalom. Das wird ja oft mit Frieden übersetzt.
Genau. In unseren Bibeln steht oft vollkommener Friede. Aber das greift eigentlich zu kurz. Wir im Westen definieren Frieden meistens negativ, also als Abwesenheit von Krieg, Lärm oder Stress. Shalom meint jedoch etwas sehr Positives, Substanzielles. Es bedeutet Ganzheit.
Ganzheit? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist der Zustand, in dem alle zersplitterten, dysfunktionalen Teile eines Lebens wieder in ihre richtige, geordnete Position zusammengefügt werden. Da bringt Oswald diese echt eindrückliche Anekdote von dem Tuba-Spieler.
Oh ja, die Geschichte ist heftig.
Ja, ein Mann, der in einer Militärband Tuba spielte und in eine ganz schwere Alkoholsucht abgerutscht war. Und er beschrieb, wie unerträglich es war, an diesen eiskalten Wintertagen das gefrorene Metallmundstück der Tuba an die Lippen zu setzen.
Autsch. Allein der Gedanke tut weh.
Sein einziger Ausweg war es, sich vorher mit Whisky so sehr zu betäuben, dass er den Schmerz einfach nicht mehr spürte. Sein Leben war ein völlig zersplittertes Chaos. Nur noch reine Betäubung. Aber später erlebte er eine tiefe innere Transformation.
Und wie hat er diese Erfahrung dann in Worte gefasst?
Er hat gebetet, Gott, sammle alle Teile meines Lebens in einen großen Schneeball und wirf ihn mit voller Wucht auf das Ziel, Jesus.
Wow, dieser Shalom ist Shalom. Und das zeigt ja auch, es bedeutet nicht, dass es keine Widerstände mehr gibt. Shalom ist kein warmes Schaumbad oder so ein spirituelles Beruhigungsmittel, das man schluckt, um dann teilnahmslos auf der Couch zu liegen.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist viel eher wie so ein Gyroskopsensor in einem Flugzeug, finde ich. Es erfordert ständige, hochkonzentrierte Kalibrierung inmitten extremster Turbulenzen. Du stehst mitten im Sturm, aber du selbst bist ganz fokussiert und ruhst in dir.
Ein super Bild. Und Oswald betont hier auch die Bedingtheit dieses Zustandes. Er nutzt das Bild der Ehe, um diese Mechanik zu verdeutlichen.
Ja, denn wahre Liebe in einer Ehe ist ja auch kein bloßes Regelwerk. Es ist eine Beziehung. Diese Liebe hält extrem viel aus. Krisen, Fehler, Streitigkeiten. Aber wenn ich mich als Partner konstant weigere, meinen Stolz aufzugeben, mich nie entschuldige und die Grundprinzipien ignoriere, dann setze ich mich unweigerlich selbst vor die Tür.
Genau. Der Raum der Liebe bleibt bestehen, aber du hast dich aktiv entschieden, ihn zu verlassen. Genauso ist es mit dem Shalom. Wenn du den Fokus und das Vertrauen aufgibst, kannst du diese Ganzheit nicht beanspruchen.
Das führt uns zu einer der provokantesten Passagen in diesen Kapiteln. Jesaja sieht ja, wie unfassbar wertvoll diese Ganzheit ist. Er sieht aber auch, wie die breite Masse, die Bewohner der Stadt der Erde, sie ablehnt. Und seine Reaktion darauf ist ein Gebet, das vielen Lesern extrem schwer im Magen liegt.
Ja, er bittet Gott nämlich nicht um sanfte Einsicht für diese Menschen. Er bittet klipp und klar um Gericht.
Moment mal. Der Prophet betet wirklich, dass es den Menschen um ihn herum schlechter gehen soll. Dass sie leiden. Wie passt das denn bitte zu einem Gott der Liebe?
Das ist die große Frage. Aber es geht hier nicht um Rachsucht, sondern um geistliche Kausalität. Jesajas Argumentation ist eigentlich bestechend logisch. Wenn Menschen, die arrogant und egoistisch leben, konstant nur Erfolg und Segen erfahren, dann lernen sie niemals Gerechtigkeit.
Weil sie den Segen falsch interpretieren?
Exakt. Sie sehen andauernden Segen als kosmische Bestätigung für ihr toxisches Verhalten. Oswald zieht hier ganz objektiv eine Parallele zur Geschichte der USA. Er beobachtet, dass über 200 Jahre andauernder wirtschaftlicher und politischer Erfolg eben nicht zu einer tiefen nationalen Demut geführt haben. Stattdessen hat dieser Segen oft die arrogante Annahme kultiviert, man habe sich das alles aus eigener moralischer Überlegenheit herausverdient.
Segen kann also, wenn auf einen stolzen Charakter trifft, extrem gefährlich sein.
Sehr gefährlich, ja.
Aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass meine eigene innere Ganzheit, also mein Shalom, quasi ein Angriff auf das Chaos der anderen ist? Sollen wir echt hoffen, dass unsere Mitmenschen durch Gericht wachgerüttelt werden?
Nicht in dem Sinne, dass wir sie verurteilen sollen. Das Faszinierende ist der psychologische Mechanismus dahinter. Du musst Menschen im Chaos nicht anbrüllen, dass sie falsch liegen. Das echte Shalom eines Menschen fällt in einer zerbrochenen Welt so dermaßen auf, dass es automatisch wie ein stummer Vorwurf wirkt.
Hast du da ein Beispiel?
Oswald nennt hier Mutter Teresa. Sie hat in Kalkutta im absoluten Elend gearbeitet, umgeben von Schmutz und Tod. Aber sie wurde innerlich nicht davon zersetzt. Ihre absolute Ganzheit strahlte so hell, dass Menschen, die sie trafen, sich unweigerlich fragten, warum bin ich so zerrissen? Was fehlt mir?
Ah, ich verstehe.
Der Apostel Paulus nannte dieses Phänomen später den Geruch des Lebens für die einen und den Geruch des Todes für die anderen. Reine Güte fühlt sich für das Chaos eben immer wie eine Anklage an.
Wahnsinn. Wenn wir über diese radikale Transformation aus dem Chaos sprechen, greift Jesaja dann in Kapitel 27 ganz tief in die literarische Trickkiste der antiken Mythologie. Und das ändert komplett, wie wir das Verhältnis von Gott und Chaos verstehen sollten.
Absolut. In der antiken Welt des Nahen Ostens glaubten die heidnischen Völker, dass Materie ewig sei. Am Anfang stand demnach ein endloses, wässriges Chaos, oft personifiziert durch fürchterliche Seemonster wie den kanaanitischen Leviathan.
So eine Art Urmonster?
Genau. Die Aufgabe der Götter war es dann, dieses Chaos irgendwie zu bändigen, um die Welt zu erschaffen. Das Chaos war also der Normalzustand, die Götter haben nur darauf reagiert.
Die biblischen Texte glauben diese Mythen natürlich nicht, aber sie spielen darauf an, also als rhetorisches Werkzeug. Genauso wie ich heute sagen könnte, Mensch, der hat gestern gekämpft wie Herkules. Da weiß jeder, was ich meine, ohne dass ich an griechische Götter glaube.
Richtig. Aber der theologische Twist ist, die Bibel dreht die Reihenfolge komplett um.
Wie meinst du das?
Sie sagt, Gott hat eine perfekte, geordnete Welt geschaffen. Die Ordnung ist der Default-Zustand. Wir Menschen haben durch unsere Sünde das Chaos in diese Ordnung gerammt. Und Gottes Erlösung zielt darauf ab, diese Ordnung wiederherzustellen. Wenn Gott hier den Leviathan zerschlägt, geht es nicht um die Erschaffung der Welt, sondern um die Rettung aus unserem selbstgemachten Chaos.
Und um diesen Mechanismus greifbar zu machen, bringt Oswald diese unfassbare Geschichte von Louis Zamperini, oder?
Ja. Zamperinis Leben verkörpert dieses Prinzip einfach perfekt.
Der war Olympialäufer im Zweiten Weltkrieg, richtig? Eine Geschichte, die wirklich schwer zu fassen ist.
Zamperini überlebte als Bombenschütze einen Absturz über den Pazifik. Stell dir das vor. 47 Tage trieb er auf einem winzigen Schlauchboot im Ozean. Sie wurden von einem japanischen Bomber attackiert, das Boot war durchsiebt, Haie umkreisten sie.
Albtraum?
Und dann wurden sie von der japanischen Marine aufgelesen und landeten in einem extrem brutalen Kriegsgefangenenlager. Dort wurde er jahrelang von einem sadistischen Aufseher systematisch bis an den Rand des Todes gequält.
Und als der Krieg dann vorbei war und er in die USA zurückkehrte, war sein Körper zwar frei, aber sein Geist war vollständig in diesem Chaos gefangen.
Völlig. Er litt unter schwerster PTSD. Sein Leben eskalierte in einen extremen Alkoholismus. Die Traumaschleife lief endlos weiter. Es ging so weit, dass er eines Nachts im Schlaf fast seine eigene schwangere Frau zu Tode erwürgte, weil er in einem Albtraum dachte, er würde gegen seinen Wärter kämpfen. Sein Leben war das personifizierte Chaos, der Leviathan.
Bis zum Jahr 1950. Seine Frau stand ja kurz vor der Scheidung. Als allerletzten Versuch überredete sie ihn, ein Zeltmissionsevent von Billy Graham zu besuchen. Zamperini wehrte sich mit Händen und Füßen, saß wütend in der letzten Reihe. Er wollte nur noch weg, stand auf, um das Zelt zu verlassen. Und dann, genau in dem Moment, passiert etwas in seinem Gehirn.
Ein sensorischer Flashback. Auf dem Schlauchboot damals, als sie fast verdorstet wären, hatte Zamperini einen Deal mit Gott gemacht. Wenn du mir Regen schickst, werde ich dir mein Leben lang dienen. Und der Regen kam.
Gänsehaut.
Und nun, Jahre später, genau in dem Moment, als er aus dem Zelt stürmen will, spürte er plötzlich ganz physisch diesen Regen von damals wieder auf seinem Gesicht. Diese Erinnerung bricht durch die Traumawand. Er dreht um, geht nach vorne zum Altar und das Unfassbare ist, das Chaos stoppte sofort.
Wahnsinn.
Die Albträume, die ihn jahrelang gequält hatten, hörten in dieser Nacht auf und kamen nie wieder. Aus dem aggressiven, zerstörten Mann wurde ein Mensch mit einem tiefen, unerschütterlichen Shalom. Er hat bis ins hohe Alter, ist ja mit 92 noch mit der Kettensäge auf Bäumen geklettert, ein völlig verwandeltes Leben geführt.
Wahnsinn.
Wenn man diese extremen Ausschläge in Zamperinis Leben sieht, zwingt uns es ja förmlich, auf unser eigenes Leben zu schauen. Weißt du, wenn wir selbst durch extrem harte, dunkle Zeiten gehen, ist unser erster Reflex doch immer: Gott straft mich. Er lässt mich leiden, weil ich versagt habe. Ja, das ist eine ganz tiefe menschliche Angst. Aber Jesaja 27 schließt mit einem Bild ab, das diese Angst komplett dekonstruiert.
Das Bild des Weinbergs,
ja,
richtig.
In einem früheren Kapitel wurde schon mal ein Weinberg beschrieben, der trotz bester Pflege nur bittere Trauben brachte. Aber hier, in Kapitel 27, zeichnet der Text das Bild eines wertvollen Weinbergs, über den Gott sagt: Ich bewache ihn Tag und Nacht, ich wässere ihn ständig.
Aber dieser Weinberg muss auch radikal beschnitten werden, um gute Früchte zu tragen. Und das ist schmerzhaft. Hier schlägt Oswald den Bogen zum Hebräerbrief, um den Unterschied zwischen Bestrafung und Disziplin herauszuarbeiten.
Und das ist der absolute Schlüssel, wie wir unser eigenes Leid interpretieren sollten. Bestrafung blickt immer in die Vergangenheit. Die Logik lautet: Du hast einen Fehler gemacht und jetzt lasse ich dich dafür bluten. Es geht um pure Vergeltung.
Und Disziplin?
Disziplin blickt immer in die Zukunft. Die Logik lautet: Ich liebe dich zu sehr, um dich so zu belassen, wie du bist. Ich erlaube dir, die harten Konsequenzen zu tragen, damit du wächst und reifst.
Das erinnert mich an diese großartige Metapher aus den Notizen, das Zitat von diesem Footballtrainer. Er sagte zu seinem Team: Wenn ich euch auf dem Platz anschreie, dann bedeutet das, ich sehe noch Potenzial in euch. Fangt an, euch wirklich Sorgen zu machen, wenn ich aufhöre zu schreien, denn dann habe ich euch aufgegeben.
Eine sehr treffende Zusammenfassung. Gottes letztes Wort über uns ist niemals Zerstörung. Sein Ziel ist es, die wilden, nutzlosen Ranken aus unserem Leben wegzuschneiden, damit wir Platz haben, um gute Früchte zu tragen.
Was für ein intensiver Bogen heute. Wir haben echt viel Terrain abgedeckt, angefangen bei der physischen Hitze von Gottes langer Nase, über die bittere Erkenntnis aus Chase Sir Lewis' Geisterbus, dass unser Ego uns den Himmel kosten kann.
Ja, und wir haben durch Jim Ryans Stolpern gesehen, wie tödlich ein zerstreuter Fokus ist.
Genau. Und an Samperinis Geschichte erlebt, wie das personifizierte Chaos in echtes Shalom verwandelt wird. Die Quintessenz ist eigentlich bestechend klar. Wahre Ganzheit wächst nur auf dem Boden eines ungeteilten Fokus und der Bereitschaft zu warten, bis Gott die Dinge in Ordnung bringt.
Und es bleibt eben diese harte Herausforderung, dass wir selbst entscheiden müssen, ob wir in der Stadt des menschlichen Stolzes oder in der Stadt der Rettung leben wollen.
Und genau diese Entscheidung spiele ich jetzt an dich weiter, der du uns gerade zuhörst. Wo in deinem eigenen Leben schlägst du gerade wild um dich und versuchst, das Chaos mit reiner Willenskraft zu besiegen, anstatt auf Gottes Timing zu warten? Wo stolperst du gerade auf deiner eigenen Aschebahn, weil dein Fokus auf tausend unwichtige Dinge zersplittert ist? Wir haben ja vorhin festgehalten, dass unser Wille so gewaltig ist, dass er sogar Gottes Rettungsangebot ausschlagen kann. Wir können das Ticket für diese vollkommene Stadt jederzeit selbst zerreißen.
Ein gewaltiger Gedanke.
Wenn diese Mechanik wahr ist, macht das dann nicht jede unserer noch so unscheinbaren, alltäglichen Entscheidungen jeden Moment, in dem wir unseren Stolz schlucken müssen, zum eigentlichen, stillen Schlachtfeld der Ewigkeit? Denk mal darüber nach, während du heute deinen Fokus neu kalibrierst. Danke, dass du bei dieser intensiven Analyse dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.